Diese Lieder führen uns in ein Umfeld, und einige Forscher wie Rainer Riesen und Roland Deines sehen eine bedeutende Rolle davidisch-messianischer Hoffnungen in der Großfamilie von Jesus. Das heißt, die Lieder führen uns in ein Umfeld frommer Juden, in denen die Hoffnungen des Alten Testaments lebendig waren. In ein Umfeld, in dem voller Hoffnung und Sehnsucht auf Gottes Eingreifen, auf das Kommen des Messias gewartet wurde. In ein adventlich geprägtes Umfeld. Die christliche Kirche hat nun nicht gesagt, schönes Dokument aus der Vergangenheit, das kommt ins Museum. Lukas hat die Lieder in sein Evangelium mit aufgenommen. Die christliche Kirche hat sie wie Psalmen übernommen und weiter gebetet. Mehr noch, die drei Kantika, so werden sie genannt, haben im Lauf der Geschichte der Kirche einen besonderen, einen festen Platz in den Tagzeitengebeten erhalten. Dabei werden sie meist nach ihrem lateinischen Beginn genannt. Das Lied des Zacharias hat seinen Platz im Morgengebet. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, lateinisch das Benediktus. Das Lied der Maria wird im Abendgebet in der Vesper gesungen. Da geht es nicht um Essen, Vesper heißt einfach Abend. Groß macht meine Seele den Herrn, Magnificat anima mea dominum. Groß macht meine Seele. Und im Nachtgebet in der Komplet hat täglich das Lied des Simeon seinen Ort, das kürzeste von den dreien, weil es wahrscheinlich schon spät ist, man bald ins Bett will. Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, nunc dimittis. Wir werden uns heute also mit dem Benediktus beschäftigen, es als Adventsbotschaft hören. Eigentlich gehört es, wie gesagt, zum dritten Advent, aber wir finden hier eine adventliche Grundhaltung, die zur ganzen Adventszeit passt. Bevor wir uns das näher anschauen, möchte ich Ihnen das ganze Lied nochmals in einer neueren Übersetzung lesen. Das ist schon der übernächste Schritt, der Versuch, die Gedanken wiederzugeben, die Gedankenführung. Ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und aus unseren Händen und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Wenn wir jetzt viel Zeit hätten, könnten wir das Vers für Vers durchgehen und aufzeigen, wie an jeder Stelle in jedem Vers Gedanken und Worte aus dem Alten Testament aufgegriffen und neu zusammengestellt werden. Der grobe Gedankengang, den habe ich hier skizziert. Gott hat besucht und erlöst sein Volk in der Sendung des Messias aus dem Haus Davids. Dieser wird die Feinde Israels besiegen. Er gedenkt an den Eid an Abraham, an den Bund mit seinem Volk. Er hat es durch seine Propheten verkündigt. Er wird Erbarmen erweisen. Und dann die Mitte, das Zentrum des Liedes. Das Ziel ist der uneingeschränkte und immerwährende Gottesdienst. Ein Leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit, ohne Furcht vor den Feinden. Das steht in der Mitte. Und dann kommt der zweite Teil, jetzt geht es um das Kindlein. Das Kindlein, Johannes der Täufer, ist der Wegbereiter. Er soll Erkenntnis des Heils in der Vergebung der Sünden geben. Er weist auf das heimsuchende Kommen des Messias. Die Folgen sind Erleuchtung des Todesdunkels, Leitung auf dem Weg des Friedens. Ich möchte es heute Nachmittag so halten. Ich werde mich auf drei Themen konzentrieren, aber vorher noch einige Hinweise zur Auslegung geben. Ausgangspunkt sind Gottes Zusagen an das Volk Israel, der Eid an Abraham, der Bund mit Israel, die Worte der Propheten. Und dann gibt es Begriffe, die typisch sind, die mehrfach vorkommen. Erbarmen und Barmherzigkeit, Erlösung, Besuchen, Heimsuchung. Der dunkle Hintergrund ist der Hass, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Israel wird gehasst. Bis heute kennen wir das. Antisemitismus nennen wir es heute. Korrekter wäre Antijudaismus. Auch in unserem Land wieder eine bedrohliche Größe, so dass es extra Antisemitismusbeauftragte geben muss. Es ist im Grunde genommen nichts Neues. Den Hass auf Israel gab es schon in alten Zeiten. Walter Lüthi schreibt, um seines Dienstes willen ist Israel ein Fremdkörper in jedem Volk. Erlösung wird deshalb sehr konkret und irdisch als Befreiung gedacht. Und damit zusammenhängt in diesem Lied eine messianische Theologie. Zwar fällt hier nirgends das Stichwort Messias, aber wir finden einige messianische Bezeichnungen. Das erste ist das Macht des Heils. Wörtlich heißt es Horn des Heils im Haus seines Dieners David. Horn, das steht hier nicht für ein Musikinstrument, sondern für ein Tier, das Macht ausübt. Für ein wildes Tier so eine urtümliche Macht. Das gibt es an mehreren Stellen im Alten Testament. Die Tiere mit Hörnern im Danielbuch. Wir können auch ganz schlicht an einen Stier mit seinen Hörnern denken. Im Psalm 132 finden wir es in Verbindung mit der Verheißung an David. Dort heißt es, dass selbst lasse ich aufgehen das Horn Davids, ich habe meinem Gesalbten eine Leuchte zugerichtet. Horn des Heils. Der Messias als kraftvolle Gestalt, der Macht ausübt. Eine weitere messianische Bezeichnung finden wir am Ende. Dort ist die Rede vom Aufgang aus der Höhe. Wahrscheinlich haben Sie schon oft gerätselt, was denn das hier soll und bedeutet. Aufgang aus der Höhe, das versteht auch kaum jemand so. Es hat einen tiefen Hintergrund. Aufgang, das Griechische ist Anatolä, wir kennen es von Anatolien, das ist das Land des Sonnenaufgangs, der Osten. Aufgang ist die griechische Übersetzung eines Begriffs, was im Alten Testament Spross heißt. Darauf kommen wir von selber kaum. Da ist etwa an Jeremia 23, Vers 5 zu denken. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land üben wird. Der Spross, der erweckt werden soll, ist der verheißende König aus dem Haus David. Spross, ein messianischer Titel. Und jetzt wird im griechischen Alten Testament in der Septuaginta dieser hebräische Begriff für Spross mit Anatolä, mit Aufgang, Sonnenaufgang übersetzt. Wie die draufgekommen sind, weiß ich auch nicht. Aber eben dieser Begriff kommt nun wieder im Lied des Zacharias vor. Der Aufgang aus der Höhe, die Lichterscheinung aus der Höhe. Und gemeint ist die Erscheinung des messianischen Königs. Die Erscheinung des Königs, die nicht von unten, von der Erde her, sondern von oben, von Gott her kommt. Aufgang eines Lichts. Zum Aufbau habe ich schon einiges gesagt. Wichtig ist eben der Teil in der Mitte, der im Zentrum steht. Die beiden Teile am Anfang und am Ende sind ganz ähnlich aufgebaut. Sie enthalten ähnliche Gedanken und Begriffe. Beide Male geht es um einen Besuch. Beide Male ist von Gottes Barmherzigkeit die Rede. Beide Male kommt eine messianische Bezeichnung vor. Der erste Teil ist nun in der Vergangenheitsform gehalten. Aber wenn wir den Inhalt anschauen, dann ist es ganz deutlich etwas Zukünftiges. Es geht um die heimsuchende und erlösungsschaffende Sendung des Messias und ihre Folgen. Das liegt in der Zukunft, aber es ist so gewiss, dass Zacharias es schon in der Vergangenheit formulieren kann. Der dritte Teil schließlich bezieht sich auf Johannes den Täufer, den Wegbereiter, hier als Kindlein, als Prophet im Blick. Sein Dienst zielt durch die Vergebung der Sünden auf das heimsuchende Kommen des Messias, von dessen Kommen dann wieder die Rede ist. Jetzt ist aber die Sprachform eine andere, nicht mehr Vergangenheit, sondern Zukunft, Futur, prophetische Zukunft. Im Mund des Zacharias geht es um den Dienst Johannes des Täufers, aber das wird ganz schnell verbunden mit dem Kommen des verheißenen und erhofften Königs aus dem Haus David. Beides fließt ineinander über. Und nun mache ich das, was ich angekündigt habe. Ich greife drei Stichworte aus diesem grandiosen Lobpreis auf und führe sie als Adventsbotschaft für uns heutige weiter. Um es einfacher zu merken, erstens der Besuch, zweitens der Bund und drittens die Bereitung oder Vorbereitung. Das erste, der Besuch. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Gott kommt zu Besuch. Nun ist das mit Besuchen so eine Sache. Grundsätzlich sind Besuche etwas Schönes und Wertvolles, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit. Das ist nicht immer so. In den letzten beiden Corona-Jahren war es anders. Da gab es bei Besuchen Beschränkungen mit Angabe der Personenzahl. Nicht jeder Besuch löste Freunde aus, weil die Besuchten Angst vor einer Ansteckung hatten. Also lieber keine Besuche machen. Auf einer Karikatur während der Corona-Zeit telefonierte ein Junge mit seiner Großmutter. Wenn du mir die PlayStation 5 nicht zu Weihnachten schenkst, komme ich dich besuchen. Verkehrte Welt. Besuche werden zur Bedrohung. Gott sei Dank hat sich das wieder geändert und ich hoffe, Sie freuen sich auf Besuche in der Weihnachtszeit. Wie ist es aber, wenn Gott zu Besuch kommt? Wer die Bibel gründlich ansieht, wird entdecken, dass das mit Gottes Besuchen keine harmlose Sache ist. Das Wort, das hier mit Besuchen übersetzt ist, kann man auch mit Heimsuchen übersetzen. Und immer wieder ist im Alten Testament von Heimsuchungen Gottes die Rede. Das hat bis heute unseren Sprachgebrauch geprägt. Im Internetlexikon Wikipedia wird Heimsuchung erklärt als Schicksalsschlag, der als Prüfung oder Strafe von Gott empfunden wird. Heimsuchungen, Besuche Gottes der besonderen Art. Das Wort, das hier verwendet wird, bedeutet grundsätzlich nach jemandem sehen. Und dieses nach jemandem sehen kann sich positiv oder negativ auswirken. Es kann heißen, sich um jemandem kümmern oder aber nach dem Rechten sehen. Hier wird allerdings gleich klargestellt, was gemeint ist. Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Da ist kein Raum mehr für negative Aspekte, für Prüfung, Gericht, Heimsuchung. Gottes Besuch ist hier durch und durch von seiner Liebe geprägt, von seiner rettenden Zuwendung zu seinem Volk. Gottes Besuch, das bildet den Rahmen, das steht am Anfang und am Ende des Liedes von Zacharias. Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Und am Ende preist Zacharias die Barmherzigkeit Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Ich bleibe beim Thema Besuche. Besuche zu machen ist etwas Schönes. Als Pfarrer durfte ich viele Besuche machen. Bei Jubilaren zum Geburtstag, bei jungen Familien vor der Taufe, bei Konfirmandeneltern, bei Trauerfamilien, bei Kranken oder einfach so. Kein Besuch war wie der andere. Bei jedem Besuch kam ich von außen und durch mein Kommen änderte sich etwas. Mindestens so viel, dass wir uns nach dem Besuch etwas besser kannten, mehr voneinander wussten, von dem, was den anderen bewegt, was ihm wichtig ist, seine Freuden, Sorgen und Nöte. Oft konnten wir das gemeinsam vor Gott bringen. Und immer wieder kam es vor, dass ich spürte, durch den Besuch ist etwas anders geworden. Der Besuch hat gut getan. Der Blick des anderen hat sich aufgehellt, wie so eine Kerze, die aufleuchtet. Da ist Hoffnung gekommen. Da ist Vertrauen zu Gott gewachsen. Denken Sie einmal zurück an den letzten Besuch, der Ihnen richtig gut getan hat, über den Sie sich gefreut haben, wo Sie danach Gott für den Besuch gedankt haben. Ja, so ist es. Jemand kommt zu Besuch. macht sich auf den Weg, nimmt sich Zeit für mich, zeigt damit, du bist mir wichtig. Gott kommt zu Besuch. Er hat besucht und erlöst sein Volk. Er lässt seine Leute nicht allein. Er hat Interesse an ihnen. Er denkt an sie. Er nimmt sich Zeit für sie. Gott macht Hausbesuche. Er kommt nicht als einer, der es tut, weil er es halt muss, weil das zu seinen Pflichten als Gott gehört. Das kennen wir. Es gibt Pflichtbesuche, die man einfach nur macht, damit sie gemacht sind und alle sind froh, wenn sie vorbei sind. Das soll es auch in der Advents- und Weihnachtszeit geben. Gott kommt auch nicht als Eindringling mit Gewalt, als einer, der Hausfriedensbruch begeht. Und Gott kommt nicht als Kontrolleur. Auch da gibt es so Besuche, die nicht immer erwünscht sind. Wenn die Finanz- oder Wirtschaftskontrolle kommt und prüft, ob alles in Ordnung ist und dann immer etwas findet, was nicht stimmt. Nein, Gott kommt nicht zur Kontrolle. Gott kommt zu Besuch. Manchmal steht er vor dem Problem, dass wir nicht anzutreffen sind, dass wir vor lauter Beschäftigung keine Zeit für ihn haben. Getrieben und gehetzt. Wenn er kommt, sind wir schon verplant. Wenn er anklopft, ist bei uns so viel Lärm im Haus, dass wir es gar nicht hören. Gott kommt zu Besuch. Das ist seine Seelsorge an uns. Er macht Besuche. Er nimmt sich Zeit. Er sieht mich in meiner Wohnung, in meinem Lebenshaus. Er ist gern da. Nicht um herumzumäkeln, dass alles so unaufgeräumt ist. Das spielt keine Rolle. Er will mir Gutes tun. Nur Gutes. Ohne Hintergedanken. Nicht gleich mit dem Hintergedanken, ich erwarte einen Gegenbesuch. Auch das soll es bei uns Menschen geben. Als ich als Pfarrer Besuche machte, bekam ich hin und wieder zu hören, Herr Pfarrer, ich komme ja nicht so oft in die Kirche. Wie soll ich darauf reagieren? Gleich kontern, das sollte sich von jetzt ab ändern? Oder lieber etwas zurückhaltender, Sie können ja gern einen Gegenbesuch machen. Aber damit würde ich nur an das Pflichtbewusstsein appellieren. Oder eher, wenn Sie schon nicht in die Kirche kommen, dann komme halt ich zu Ihnen. Das wäre vielleicht etwas angemessener. Und das würde wahrscheinlich auch am ehesten Gottes Besuchen entsprechen. Er kommt nicht, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Obwohl es schon passieren kann, dass ich in Gottes Gegenwart entdecke, wer ich vor Gott bin. Gott kommt zu Besuch, um Gutes zu tun, nur Gutes. Er kommt, um Licht, Erlösung zu bringen, Befreiung aus der Sklaverei. Er macht es aus barmherziger Liebe. Es lässt ihm keine Ruhe, sein ganzes Innerstes ist bewegt, wenn er sieht, wie Menschen leiden. Er hält es nicht aus, zu sehen, wie Menschen einander unterdrücken und Gewalt antun. Gott ist ein Gott der Freiheit. Er erträgt es nicht zu sehen, wie Menschen getrennt von ihm leben und von anderen Mächten versklavt werden. Er will nicht einfach zusehen, wie Menschen in ihrem selbstverschuldeten Unheil zugrunde gehen. Die Haltung Gottes ist ganz die des barmherzigen Vaters in der Geschichte von den verlorenen Söhnen. Mit dem einen Unterschied, Gott steht nicht nur da und wartet, bis wir zu ihm kommen. Nein, er selbst macht sich auf, geht seinem Volk nach. Kommt zu Besuch. Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Er kommt, um dich in deiner Not nicht allein zu lassen, um zu retten. Wenn Gott kommt, breitet sich Friede aus. Gottes Friede bei mir, in meinem Herzen. Gottes Friede in einer friedlosen Welt. Und noch etwas. Von Gottes Besuchen bekommen unsere Besuche ihren Glanz und ihre Würde. Manchmal ist es sogar so, dass Gott durch einen anderen Menschen zu mir kommt. Der ist dann fast ein Engel. Dass er Menschen benutzt, um sein Besuchsprogramm durchzuführen. Und so ein Engel könntest auch du sein. Adventszeit als Besuchszeit. Nicht nur Besuche auf dem Weihnachtsmarkt, sondern auch Besuche bei Menschen, denen das gut tut, die darauf warten. Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Barmherzigkeit Gottes, durch die uns besuchen, wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Soweit zum Besuch. Nun das Zweite, der Bund. Gott kommt zu Besuch, um uns zu befreien, zu erlösen. Er kommt, weil er an seinen Bund denkt. Er hat den Bund nicht vergessen, den er mit Abraham geschlossen hat. Da war durchaus die Frage verbreitet, hat mich Gott vergessen? Hat uns Gott ganz vergessen? So fragten fromme Leute vor über 2000 Jahren. Warum lässt es Gott zu, dass fremde Mächte uns ausbeuten und unterdrücken? Warum lässt er es zu, dass wir unfrei leben müssen, dass unsere Feinde so mächtig sind? Wo bleibt Gott? Wo bleibt sein Eingreifen? Hat Gott vergessen, dass er mit Abraham einen Eid geschworen hat? Und manche fragten bange, könnte es sein, dass wir selbst daran schuld sind? Wir waren es ja, die nichts mehr von Gott wissen wollten, die dem Bund mit Gott untreu geworden sind. Wir haben uns das selbst zuzuschreiben. Und wie ist es jetzt mit Gott? Hat er die Konsequenz gezogen, denkt er, die Menschen sind untreu geworden, da bin ich auch nicht mehr an meine Verpflichtung gebunden. Hat Gott es einfach satt? Ich denke an Beziehungen, an Ehen, die auseinandergehen. Da ist es manchmal so, eine Seite will nicht mehr. Und die andere Seite will noch weitermachen. Und das heißt warten, Geduld haben, zurückgewiesen werden. Wenn es zu lange dauert, lässt die Kraft irgendwann nach und ist zu Ende. Und damit auch die Chance, dass beide Seiten wieder zusammenfinden. Ist es bei Gott auch so? Haben wir seine Geduld überstrapaziert? Sagt Gott auch irgendwann, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt sind wir geschiedene Leute? Das ist die Frage, die hinter dieser Zusage steht. Gott gedenkt an seinen Bund. Er gibt nicht auf. Meilensteine der Geschichte Gottes mit seinem Volk kommen in den Blick. Der Bund mit Abraham, die Verheißung an David. Ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich segnen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das war die Verheißung an Abraham. Dieser Bund ist nicht hinfällig. Gott hat ihn nicht vergessen. Und dann die Verheißung einer Macht des Heils im Hause seines Dieners David. Ein Nachkomme Davids, der ein starker Ritter sein wird. Der Gesalbte. Der Messias aus dem Hause Davids. Das steht kurz vor der Erfüllung, sieht Zacharias. Gott gedenkt, er erinnert sich, er vergisst nicht. Gott bleibt sich und seinem Handeln treu. Mehr noch, er schafft etwas Neues. Auf der Grundlage dessen, was er bisher getan hat. Er knüpft an sein früheres Handeln an seinen Bund. Darf ich fragen, gibt es auch bei dir, bei euch solche Meilensteine der Geschichte Gottes? Ein Bund Gottes im Leben? Auch das könnte Adventszeit sein. Ein dankbares Erinnern und Zurückblicken auf solche Meilensteine. Für viele wird es die Taufe sein. Gottes Zusage, die über meinem Leben steht. Oder die Erfahrung, dass Jesus mich in seine Nachfolge gerufen hat. Oder eine Zusage. Ein Bibelwort, das über meinem Leben steht. Ich denke immer wieder an meinen Konfirmationsspruch. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Meilensteine. Was ist daraus geworden? Da kann es Phasen des Vergessens geben. Phasen, in denen mir das gleichgültig ist. Aber Gott gedenkt. Er vergisst nicht. Auch nicht seinen Bund mit dir. Er hält daran fest, Gott bleibt sich treu. Darauf kannst du ihn behaften. Gott gedenkt an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er Abraham geschworen hat, dass er uns aus der Hand unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Jetzt kommt das in den Blick, worauf der Bund zielt. Dass wir ihm dienen. Ein Leben im Dienst für Gott, ein Leben als Gottesdienst. Als Israel in Ägypten versklavt war, trat Mose vor den Pharao. Im Auftrag Gottes forderte er, das Volk ziehen zu lassen. Er sagte, lass uns ziehen damit. Warum? Damit wir in der Wüste Gott dienen. Da sehen wir, wie beides zusammenkommt. Befreiung, Freiheit und Gottesdienst. Gottesdienst zunächst als Opferdienst, dann Dienst für Gott im Tempel. Aber von Anfang an war es die Berufung Israels, ein priesterliches Volk zu sein. Gott zu dienen heißt dann auch, ihn zu loben, ihm die Ehre zu geben. Gott zu dienen umfasst das ganze Leben, auch den Gottesdienst im Alltag. Von Gott befreit, ohne Furcht, mit und vor Gott leben. Das ist Gottes Ziel. Das ist ihm den vollen Einsatz wert. Deshalb kommt er. Deshalb kommt Gott auf Besuch. Advent. Besuch, Bund, jetzt das dritte, die Wegbereitung. Zur Adventszeit gehört die Bereitung, die Vorbereitung. Im Lied des Zacharias geht es um seinen Sohn, um Johannes den Täufer. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Das wird Aufgabe des Johannes sein, den Weg für Gottes Kommen, den Weg für Jesus zu bereiten. Du, Johannes, wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird, denn Gott ist voller Erbarmen. Das klingt ein bisschen anders als das, was wir sonst von Johannes dem Täufer hören und wissen. Johannes der Täufer war nach allem, was wir wissen, ein Buß- und Gerichtsprediger. Gott kommt, er wird Gericht halten, bereitet er euch darauf vor. Das war seine Botschaft. Hier ist der Akzent etwas anders. Es geht um Vorbereitung, darum, dass ich Gott erkenne und seine Vergebung empfange. Zwei Aufgaben des Johannes werden hier genannt. Erkenntnis des Heils, ein immer tieferes Verstehen des Handelns Gottes, ein Tiefenblick für Gottes Geschichte mit seinem Volk, für die Heilsgeschichte. Und dann die Vergebung der Sünden. Das war bei Johannes verbunden mit der Taufe. Vergebung der Sünden bedeutet, alles das wird beseitigt, was der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott im Weg steht. Sündenvergebung als zentrales Thema der Umkehrbotschaft des Johannes. Vergebung der Sünden empfangen, um für die Begegnung mit Gott, um für das Leben in seiner Gemeinschaft vorbereitet zu sein. Auch ein wichtiger Aspekt der Adventszeit. Adventszeit als Zeit der Buße, der Besinnung, der Umkehr, der erstmaligen oder wieder neuen Hinwendung zum lebendigen Gott. Hinter dem allem steht Gottes Barmherzigkeit. Gott kommt zu denen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Ja, wenn ich vor Gott stehe, gibt es manches zu erkennen, nicht nur Angenehmes. Aber ich denke vom Ziel her. Das Ziel heißt Rettung, Vergebung. Gottes Motivation ist Barmherzigkeit. Gott ist nicht unbeteiligt. Sein Inneres schmerzt ihn, wenn er uns, wenn er mich, wenn er dich in unserem Elend sieht. Das Ziel ist Rettung, auf Hebräisch Jeshua, Jesus. In Jesus ist der angekündigte Besuch Wirklichkeit geworden. In ihm ist Rettung gekommen. Gottes Friede breitet sich aus. Daher wird es am Ende sehr konkret, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu lenken. Der Weg des Friedens beginnt dort, wo ich Friede mit Gott finde. Und dann Frieden mit mir selbst schließen kann und Frieden mit anderen, bis hin zum Frieden zwischen den Völkern. Das ist noch ein weiter Schritt, ein weiter Weg. Aber jeder Schritt auf diesem Weg ist ein Schritt von Gottes Kommen her und zu Gottes Kommen hin. Schritte auf dem Weg des Friedens, bis Gott selbst sein Reich des Friedens aufrichten wird. Vorbereitung ist angesagt. Bereite dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Angekündigter Besuch. Gott kommt zu Besuch. Damals bei seinem Volk, heute bei uns, bei mir, bei dir, ganz persönlich. Amen.